ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Dass er diesen Gang eines Tages antreten würde, das hätte er wohl selbst nicht gedacht. Geschweige denn die meisten seiner Landsleute, die Giuseppe Conte bis vor kurzem nicht mal kannten. Doch nach etwas Zögern hat Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella, zu dem Conte da gerade unterwegs ist, ihm heute Abend den Regierungsauftrag erteilt. Der Jurist soll Ministerpräsident einer populistischen Regierungskoalition zwischen der Protestbewegung Fünf Sterne und der teils extrem rechten Lega werden. Ob die 65. Regierung in 72 Jahren Republik stabiler ist als die Vorgänger? Es ist jedenfalls eine politische Zäsur. Ellen Trapp.
Giuseppe Conte. Bis heute ist der Jurist ein unbeschriebenes Blatt, politisch ohne Erfahrung. Das hatte den Staatspräsidenten umgetrieben und dennoch. Nach einem zweistündigen Gespräch mit Sergio Mattarella hat Conte den Auftrag erhalten, eine Regierung zu bilden. Mit dem Staatspräsidenten haben wir über die Herausforderung und die heikle und anspruchsvolle Phase gesprochen, in der wir uns befinden. Ich bin mir dessen bewusst, dass wir die Stellung Italiens auf europäischer und internationaler Ebene beibehalten müssen. Eurokritisch sind beide Koalitionsparteien, sowohl die rechtspopulistische Lega als auch die Fünf-Sterne-Bewegung. Eurokritisch ist auch Fabio Granati. Er betreibt in der Nähe des Vatikan ein Restaurant und hofft jetzt auf den Wandel. Ich wäre der erste glückliche Mensch Italiens, wenn wir wirklich aus dem Euro aussteigen würden. Der Ausstieg aus dem Euro würde uns helfen, auch raus aus der EU. Sonst schneiden wir uns ins eigene Fleisch und enden wie Griechenland. Ja, Italien ist hochverschuldet mit mehr als 130% der Wirtschaftsleistung. Die Banken sitzen auf faulen Krediten. Der Koalitionsvertrag allerdings, den auch Fabio Granati kennt, sieht unter anderem ein Grundeinkommen, ein niedrigeres Renteneintrittsalter und eine Flat Tax vor. Die Gegenfinanzierung? Noch ein Geheimnis. Die Kosten werden auf mindestens 100 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. In Italien kann man keine Flat Tax einführen. Die Italiener denken genau andersherum. Wenn der Staat mir sagt, bezahl 50% Steuern, dann versucht der Italiener nur 48% zu zahlen. Wir tricksen einfach immer. Uns fehlt die Kultur des Ja, ich will Steuern zahlen. Obwohl Granati 6 Männer aus Bangladesch beschäftigt, will er die Grenzen dicht machen. Die Aufnahme all der Flüchtlinge sei ein Fehler gewesen. Da ist er mit der neuen Regierung einer Meinung. Dennoch hat er die Sorge, dass am Ende nur die Reichen reicher und die Armen ärmer werden. Giuseppe Conte, der nun den Auftrag hat, eine Regierung zu bilden, weiß um die Sorgen der Leute. Der Jurist will Anwalt und Verteidiger aller Italiener sein. Draußen ist ein Land, das richtigerweise auf eine Regierung und Antworten wartet. Und die Regierung, die nun im Begriff ist zu entstehen, ist die des Wandels. In den nächsten Tagen wird er dem Staatspräsidenten die Kabinettsliste vorlegen. Stimmt Mattarella dieser zu, wird Conte die Regierungsgeschäfte übernehmen. Am heutigen Abend verlässt der Neue noch mit dem Taxi den Quirinalspalast, wahrscheinlich zum vorerst letzten Mal.
Den Startschuss für diese neue Regierung in Italien kommentiert Christian Nitsche vom Bayerischen Rundfunk.
Europa wirkt gestresst, verunsichert, ja geradezu verzweifelt. Der Krisenmodus mag einfach nicht mehr abreißen. Erst führt Griechenland Europa an den Rand der finanziellen Belastbarkeit, dann verabschiedet sich Großbritannien aus der EU und jetzt scheint das hochverschuldete Italien in eine noch extremere Schuldenkrise zu rauschen. Was die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die fremdenfeindliche Lega als Regierungsprogramm vorgelegt haben, ist radikale Selbsttäuschung. Woher sollen die Milliarden dafür auch kommen? Aus Europa? Aus Deutschland? Darauf spekulieren die Populisten. Bevor der Euro zerbricht, werden die anderen Staaten Italien schon aus der selbstverschuldeten Patsche helfen. Und wenn der Euro scheitert, sei es drum. Dieses Gedankengut führt Europa völlig in die Sackgasse. Es geht Millionen Europäern an den Geldbeutel. Diese Verblendung hilft Italien nicht. Es macht die Lage nur noch schlimmer. Über kurz oder lang, ich bin mir sicher, werden die Populisten mit ihren Ideen scheitern. Vielleicht schon bei der Aufstellung des Haushaltes. Europa braucht eine Rückkehr zur Vernunft, eine Rückbesinnung auf ein Gemeinschaftsmodell. Dieses kann man nicht erzwingen über eine autoaggressive Finanzpolitik. Giuseppe Conte hat gesagt, er will als Regierungschef die Interessen aller Italiener in Europa verteidigen. Das ist schon zu Beginn die falsche Wortwahl. Europa wächst nur an Vertrauen, nicht an Konfrontation.
Christian Nitsche kommentierte. Als Innenminister Horst Seehofer Anfang April zum Antrittsbesuch beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach Nürnberg kam, da schien noch alles in Ordnung. Der Minister stellte sich demonstrativ vor die umstrittene Behörde und ihre Chefin Jutta Kort. Doch wusste Seehofer zu diesem Zeitpunkt schon, dass die Bremer Außenstelle des BAMF 1200 Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll? Oder hat das Ministerium ihn möglicherweise nicht ausreichend informiert? Inzwischen weiß er es und zog vorläufige Konsequenzen aus dem Asylskandal. Michael Stempfler berichtet.
Alte Spinnweben am Eingang des Bundesinnenministeriums, zerfleddert durch den Wind der letzten Tage. Ähnlich scheint es mit dem Geduldsfaden des Ministers zu sein. Jetzt will Seehofer aufräumen. Vorläufig keine Asylentscheidungen mehr durch die BAMF-Mitarbeiter in Bremen.
Die sind jetzt auch nicht alle unter einem Generalverdacht, sondern um das Vertrauen wiederherzustellen, ist eben die Entscheidung, dass die Personen in anderen Bereichen des BAMF eingesetzt werden, was das BAMF hat vielfältige Aufgaben und da ist genug Arbeit da.
Doch der interne Schlagabtausch beim BAMF geht weiter. Die Kurzzeitchefin der Außenstelle Bremen, Josefa Schmid, kämpft weiter gegen ihre Versetzung nach Deckendorf. Darüber berichtete zunächst die Zeit. Schmid hält die Versetzung für eine Bestrafungsaktion, wie dieses Schreiben von gestern zeigt, das der ARD vorliegt. Josefa Schmid übernahm die Leitung Anfang des Jahres und verfasste Berichte über Missstände. Die Vorwürfe? Verdacht auf tausendfache Manipulationen bei Asylentscheidungen. Dem BAMF sei es aber in erster Linie nicht um Aufklärung, sondern um das Ansehen, den Ruf des Bundesamts gegangen.
Wir fordern natürlich eine Aufklärung über die Vorfälle im BAMF. Es sind ja wirklich sehr ernstzunehmende Vorwürfe im Raum, Korruption, Betrug, bis in die oberste politische Behörde. Und deshalb muss Seehofer jetzt liefern.
Die Staatsanwaltschaft ermittle doch in Bremen, ebenso der Bundesrechnungshof und das BAMF selbst, so die Botschaft Seehofers. Und jetzt veranlasst er auch noch mehr Kontrollen beim BAMF, mehr Personal für die Qualitätssicherung. Was denn noch?
Das ist ein unhaltbarer Vorgang in Bremen, aber ich weigere mich im Moment noch, den auf das gesamte BAMF übertragen zu wollen. Das sollten wir alle nicht tun. Ich erwarte vom Bundesinnenministerium, und ich weiß, dass sie das tun, dass jetzt schnellstens aufgeklärt wird, ob das in anderen Außenstellen auch der Fall war.
Jetzt also plötzlich die Rolle des Aufklärers. Dabei hatte Seehofer zunächst geschwiegen, Anfang April. Der Innenminister besucht das BAMF, lobt es in den höchsten Tönen. Brisant, zumindest BAMF-Chefin Jutta Kort neben ihm weiß um die Missstände in Bremen und sagt ihm nichts.
Insgesamt scheint er der Getriebene zu sein hier in dieser Frage. Sein Haus hat ihn offenbar über Wochen nicht über das Problem, was dort auftaucht, informiert. Das BAMF hat ihn nicht informiert, sein parlamentarischer Staatssekretär hat ihn nicht informiert.
Noch hält Seehofer an Kort fest. Doch kommenden Dienstag muss sie vor dem Innenausschuss aussagen. Wenn sie dabei patzen sollte, könnte auch Seehofers Geduldsfaden mit der BAMF-Chefin reißen.
Belastende Arbeitszeiten, wenig Anerkennung, geringe Bezahlung. Und das in einem Bereich mit hohen Anforderungen, der uns alle früher oder später angeht. In der Pflege. In kaum einem Thema schlummert so viel gesellschaftlicher Sprengstoff wie in diesem, angesichts unserer alternden Gesellschaft und der massiven Mängel bei der Pflege. Wie der neue Bundesgesundheitsminister die beheben will, darüber spreche ich gleich mit Jens Spahn. Zuvor fasst Marion von Haaren die Eckpunkte seines heute vorgestellten Sofortprogramms zusammen.
Markige Worte sind Jens Spahns Markenzeichen. Heute benutzt er sie im Dienste der Pflegekräfte. Eine Berufsgruppe, die in Deutschland ganz anders als auf diesem Plakat ein Schattendasein führt, oft unterbezahlt und wenig wertgeschätzt. Der Bundesgesundheitsminister will das ändern.
Dieses Sofortprogramm soll die klare Botschaft senden, ja, es ist verstanden, wir wollen gegensteuern. Und das ist ein erster wichtiger Baustein. Und jetzt geht es darum, auch weiter die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Und so sieht sein Sofortprogramm für Pflegekräfte aus. 13.000 neue Stellen in der Altenpflege. Keine Anrechnung mehr von Auszubildenden auf den Pflegeschlüssel, Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern und betriebliche Gesundheitsförderung. Die Mehrkosten von rund 1 Milliarde Euro im Jahr sollen aus der Krankenversicherung bezahlt werden. Sie hat 30 Milliarden Euro Überschuss. Die Grünen befürworten die Maßnahmen, halten sie insgesamt aber für nicht ausreichend.
Wir brauchen dringend mehr junge Menschen, die sich für diesen Beruf begeistern lassen. Und wenn wir ihn nur etwas besser weiterführen, wie er im Moment läuft, werden wir das nicht schaffen. Und zur Attraktivität gehört Fort- und Weiterbildung kontinuierlich für alle und eben eine Entlastung auf den Stationen.
Der VdK kritisiert, Spahns Sofortprogramm werde allein aus der Krankenversicherung bezahlt.
Natürlich sollte man schon in Deutschland auch in der Steuerpolitik darüber nachdenken, sehr hohe Einkommen heranzuziehen, wenn es darum geht, Sozialleistungen zu verbessern.
Der Deutsche Pflegerat hat einen anderen Vorschlag, wie man den Pflegeberuf auf Anhieb attraktiver für junge Leute machen könnte.
Gesellschaftlich können wir ihn sofort aufwerten, indem wir deutlich zeigen, dass wir zum Beispiel, wenn die Kolleginnen und Kollegen im Schichtdienst arbeiten, nämlich nachts und am Wochenende, wenn wir sie hier steuerbefreien. Das wäre ein großes Zeichen in die Gesellschaft hinein.
Bis jetzt sind nur die Zuschläge weitgehend steuerbefreit. Ob er sich dafür stark machen wird, der neue Bundesgesundheitsminister? Überschüsse gibt es ja reichlich im Bundeshaushalt. Jetzt will er seine eigenen Vorschläge durch den Bundestag bringen. Auch wenn er es Sofortprogramm nennt, es wird wohl erst Anfang 2019 in Kraft treten.
Und in Berlin begrüße ich den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Guten Abend, Herr Spahn.
Schönen guten Abend nach Hamburg. Hallo.
13.000 neue Stellen in der Pflege planen Sie. Schätzungen zufolge fehlen aber mindestens 60.000 Pflegekräfte. Dann reicht Ihr Programm ja hinten und vorne nicht.
Es sind 13.000 neue Stellen in der Altenpflege und das Versprechen an die Krankenhäuser, das ist auch wichtig, dass jede neue Stelle dort in der Pflege, die besetzt wird, auch zu 100% von den Krankenkassen finanziert wird. Und ja, das ist richtig. Das eine ist Stellen schaffen und finanzieren. Das andere ist, sie dann auch zu besetzen. Aber wissen Sie, Herr Zamperoni, ich glaube, wir müssen da aus so einer Spirale jetzt auch schrittweise raus. Ich sehe auch die Kritik, die da in Teilen schon ist. Aber der erste Schritt ist jetzt zu sagen, wir wollen, dass es mehr Kollegen geben kann, dass wir die Selbstausbeutung, die es oft in der Pflege gibt, auch beenden, weil wir sie auf mehr Schultern verteilen. Und das macht es dann auch wieder attraktiver für andere, zurückzukehren in die Pflege oder die Stundenzahl zu erhöhen. Und dann bedingt das einander. Erster Schritt jetzt finanzieren, nächster Schritt ist mehr Kräfte finden. Und dann werden wir Schritt für Schritt auch aus dieser Misere, die es ohne Zweifel gibt, wieder rauskommen.
Aber dieser zweite Schritt, das ist ein sehr wichtiger, denn selbst wenn Sie noch mehr Stellen schaffen, ist ja jetzt schon schwierig, zigtausende zu besetzen. Muss da der Pflegeberuf nicht massiv besser bezahlt werden, um ihn attraktiver zu machen? Braucht es da nicht viel höhere finanzielle Anreize, etwa durch Steuererleichterungen? Wir haben es im Beitrag gehört.
Darum geht es natürlich auch. Wir reizen an, etwa durch eine Veränderung bei der Anrechnung in der Ausbildung, dass es mehr Ausbildung gibt. Wir wollen die Arbeitsbedingungen verbessern, das heißt in den Krankenhäusern Tarifbezahlung, Tariferhöhung voll refinanzieren. Auch in der Altenpflege, das ist ein nächster Schritt, regelhaft Tarifbezahlung haben. Betriebliche Gesundheitsförderung, das ist ja auch ein sehr fordernder Beruf, verstärken in den Gesundheitsberufen. Auch Digitales, ein Investitionsprogramm, etwa für die ambulanten Pflegedienste, die oft über Digitales bei der Dokumentation, bei der Bürokratie schon viel entlasten könnten, aber das Geld nicht haben, auch entsprechende Anreize zu setzen. Es braucht ein Gesamtpaket. Ich gebe mich auch keiner Illusion hin, dass das in 2 Wochen oder in 2 Monaten geschafft ist. Aber wir müssen ja irgendwann mal anfangen, auch diese Spirale wieder umzudrehen, die wir in den letzten Jahren in die falsche Richtung gesehen haben.
Jetzt ist Ihr Sofortpaket aber dadurch finanziert, dass Sie Rücklagen der Krankenkassen dabei verwenden. Aber die Steuernahmen, die sprudeln wie nie. Warum nehmen Sie nicht für diese ja immer wichtiger werdende gesamtgesellschaftliche Aufgabe da nicht massiv Steuergeld in die Hand? Wir haben doch gerade genug.
Wissen Sie, mein Hauptthema im Moment ist gar nicht zuerst, dass Geld fehlt. Wir haben in den sozialen Sicherungssystemen...
Aber um den Beruf attraktiver zu machen, wenn er mehr Geld einbringt für Menschen. Nur so kriegen Sie die Leute ja wieder ran.
Das stimmt, Herr Zamperoni. Aber mein Eindruck ist im Moment, auch in Gesprächen mit den Pflegekräften, mehr Geld, Gehalt ist ein Thema. Aber ein genauso großes ist zum Beispiel die Frage, eben mehr Kollegen zu haben, Arbeitsbedingungen zu verändern. Die Frage, wie stark ist der Druck, wie viel muss dokumentiert werden. Teile gehören dazu. Aber ich sag's noch einmal, im Moment, gerade auch mit Blick auf die Krankenversicherung und die Krankenhäuser, ist unser Problem nicht Gott sei Dank wegen der guten wirtschaftlichen Lage fehlendes Geld, sondern unser Problem ist vor allem, wie wir mit dem Geld die Stellen dann auch besetzt kriegen. Also wie wir mehr Menschen ermuntern können, in die Pflege zu gehen, sich ausbilden zu lassen oder zurückzukehren, wenn Pflegekräfte aus Frust, aus anderen Gründen aufgehört haben. Und für mich ist einfach wichtig mit diesem Sofortprogramm, dass wir dieses Signal senden. Wir wollen daraus wieder einen Beruf machen, wo es darum geht, auch ja, Erfüllung zu haben, weil man sich um andere Menschen kümmert und nicht Selbstausbeutung in der Erfahrung dann im Mittelpunkt steht. Und das ist jetzt ein erster wichtiger, aber klarer Schritt und es werden und müssen weitere folgen. Das bin ich mir bewusst.
Ein weiterer Schritt wird wohl sein, nächstes Jahr ein höherer Pflegebeitrag, unvermeidbar, haben Sie selbst gesagt. Wie wollen Sie das denn gegen Arbeitgeber und auch die Gewerkschaften durchsetzen, die dagegen sind?
Mein Eindruck ist, dass gerade bei dem Thema Pflege, Verbesserung der Situation für die Pflegebedürftigen selbst, die pflegenden Angehörigen, aber eben auch die professionellen Pflegekräfte, dass es da eine hohe Akzeptanz gibt, über Generationen hinweg, bei Älteren wie bei Jüngeren, da auch mehr auszugeben, mehr zu investieren, etwa eben auch Tariflöhne bezahlen zu wollen. Und dann ist eben die ehrliche Ansage, wenn wir das wollen, dann kostet es für die Gesellschaft auch mehr. Wir werden höhere Pflegebeiträge brauchen. Ich finde, das gehört zur ehrlichen Debatte dazu.
Sagt der Bundesgesundheitsminister. Vielen Dank für das Gespräch, Jens Spahn.
Gerne.
Ein Gespräch, das wir vor der Sendung geführt haben. Der Atomausstieg in Deutschland traf die Energiekonzerne RWE und Vattenfall wirtschaftlich hart. Jetzt sollen sie entschädigt werden. Damit beginnen noch weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf für eine milliardenschwere Ausgleichszahlung auf den Weg gebracht. Es setzte damit eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts um. Die Karlsruher Richter hatten geurteilt, dass die Konzerne wegen Reststrommengen entschädigt werden müssen. Die damalige Bundesregierung hatte diese zunächst zugeteilt und sie 2011 wieder gestrichen. Von Donnerstag kommender Woche an gelten in Hamburg die bundesweit ersten Dieselfahrverbote. Zwei Straßenabschnitte werden für Fahrzeuge gesperrt, die die Abgasnorm Euro 6 nicht erfüllen. So soll die Stickoxidbelastung reduziert werden. Der ADAC lehnt die Hamburger Entscheidung ab. Die Umweltorganisation BUND spricht zwar von einem guten Signal, hält flächendeckende Fahrverbote aber für zielführender. Die Börsendaten der Dow Jones an der New Yorker Wall Street legte heute leicht zu und landete bei 24.886 Punkten. Der DAX schloss im Minus bei 12.977 Zählern. Die Gründe für den schwachen Ausklang heute am Aktienmarkt liegen in den USA und China. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Wenn sich Teile der amerikanischen Regierung nicht einig sind in der Frage, wie weit die Verhandlungen mit China über ein Ende des Handelskonfliktes sind, dann bringt das Unruhe und Sorge. Abzulesen eben an sinkenden Kursen an den Börsen. Und wenn es Unsicherheit gibt in solchen Fragen, dann hat es sich bewährt, sich selbst vor Ort über den Stand der Dinge zu erkundigen. Das macht die Bundeskanzlerin jetzt auch. Zum 11. Mal wird sie die Volksrepublik China besuchen und dabei wohl anmahnen, dass deutsche Unternehmen dieselben Chancen im Reich der Mitte haben müssen, wie chinesische Konzerne dies in Deutschland vorfinden. Denn für hiesige Unternehmen wird es an den Märkten sowohl in den USA als auch in China immer schwieriger, weil beide beginnen, sich abzuschotten und versuchen, Europa und damit auch deutschen Unternehmen Geschäfte schwerer zu machen. Selbst bei positiven Gesprächen in China wird für die deutsche Wirtschaft eines immer wichtiger: neue Absatzmärkte zu erschließen und den wichtigsten, Europa, mehr zu sichern.
Dass Recep Tayyip Erdogan die Präsidentschaftswahl etwas vorziehen würde, bevor die schwächelnde Wirtschaft in der Türkei und der Unmut in der Bevölkerung seinen Nimbus zum Bröckeln bringen könnten, das war erwartet worden. Dass die Wahl statt 2019 nun aber schon in gut 4 Wochen stattfindet, das sehen Beobachter als Zeichen von Nervosität. Und die wäre zumindest nicht unberechtigt, denn dieser Mann schickt sich nun an, Erdogan ernsthaft Paroli zu bieten. Muharrem İnce. Die lange Zeit zerstrittene Opposition tritt diesmal geschlossener auf und plötzlich muss Präsident Erdogan sehen, dass seine Wahl jedenfalls kein Selbstläufer mehr ist. Oliver Meyer-Rüth.
Kemal Kılıçdaroğlu, rechts im Bild, ist Chef der größten türkischen Oppositionspartei CHP und gilt als Langweiler. Der Sozialdemokrat wusste, dass er bei einer Präsidentschaftswahl keine Chance hat. Deshalb ließ er dem eloquenten Muharrem İnce den Vortritt. Seit knapp 3 Wochen macht İnce Wahlkampf, reagiert auf Angriffe der Regierung schlagfertig und wird zunehmend zur Bedrohung für Erdogans Herrschaft. Egal ob für Linke oder Rechte, Kurden oder Türken, Aleviten oder Sunniten, ich werde Staatspräsident aller Bürger sein. İnce's CHP hat sich mit den Nationalisten von Meral Akşener verbündet. Ende der 90er Jahre, bevor Erdogans AKP-Regierung an die Macht kam, war Akşener türkische Innenministerin und galt als eiserne Lady. Heute tritt sie gemäßigt auf. Dennoch folgen ihr viele Nationalisten, was Erdogan empfindlich Stimmen kosten könnte. Auch sie tritt als Präsidentschaftskandidatin für ihre erst vor wenigen Monaten gegründete İYİ-Partei an. Ich glaube fest daran, dass wir als Bündnis die Mehrheit im Parlament bekommen und ich Präsidentin werde. Das Erste, was wir tun werden, ist die Rückkehr zu einem parlamentarischen System. Erdogan galt bisher als agiler, erfolgreicher Wahlkämpfer. Am 24. Juni wird er wohl nicht sofort eine Mehrheit erreichen und muss deshalb 2 Wochen später in die Stichwahl, sagen Beobachter. Der erfolgreichste Oppositionskandidat tritt dann gegen Erdogan an. Ein Teil der Meinungsforscher sieht die Opposition im Aufwind. Viele Türken seien unzufrieden mit Erdogans AKP-Partei. Jeder zweite Bürger denkt, dass sich die wirtschaftliche Lage durch die AKP-Regierung verschlechtert hat. Gleichzeitig habe die AKP das Terrorproblem nicht lösen können und die Arbeitslosigkeit steige immer weiter an. Seit 2 Jahren fällt die türkische Lira. Vor wenigen Tagen kündigt dann Erdogan auch noch an, er wolle im Falle eines Wahlsiegs die Unabhängigkeit der Zentralbank beschneiden. Vorübergehend stürzt die türkische Währung dramatisch ab. Viele Türken sind beunruhigt. Die Lira ist so stark gefallen, dass es eine Wirtschaftskrise auslösen könnte. Dafür gibt es 3 wichtige Gründe. Erstens die politische Instabilität. Zweitens die türkische Zentralbank wird seit langem nicht mehr als unabhängig gesehen. Und drittens die Bewertungen der internationalen Ratingagenturen. Ob der Oppositionskandidat İnce am Schluss wirklich eine Chance gegen Erdogan hat, hängt auch von den Kurden ab. Viele Kurden sind islamisch-konservativ und könnten Erdogan erneut wählen, wenn er ihnen womöglich mehr Autonomie verspricht.
Es ist sicherlich einer der schwersten Antrittsbesuche eines deutschen Außenministers in den USA seit langem. Vor allem beim Thema Iran trifft Heiko Maas auf Widerstand. Dazu noch einmal Nachrichten mit Susanne Daubner.
Maas kam am späten Abend mit seinem Amtskollegen Pompeo zusammen. Zuvor hatte der Bundesaußenminister den US-Sicherheitsberater getroffen und die Absicht der EU bekräftigt, am Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten. Er gehe jedoch nicht davon aus, dass Europa und die USA in dieser Frage zu einer Linie fänden. Maas äußerte sich zudem besorgt über den Zustand der Beziehungen zu Washington. In der Affäre um die Fußball-WM 2006 hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen die früheren DFB-Präsidenten Zwanziger und Niersbach erhoben. Auch der Ex-Funktionär Schmidt muss sich vor Gericht verantworten. Es geht um den Verdacht der schweren Steuerhinterziehung. Im Zentrum steht eine dubiose Zahlung von 6,7 Millionen Euro. Unterdessen hat die DFB-11 mit der Vorbereitung auf die WM in Russland begonnen. Im Trainingslager in Südtirol soll der Grundstein für die angestrebte Titelverteidigung gelegt werden. Anfang Juni muss Bundestrainer Löw den endgültigen Kader von 23 Spielern benennen.
16 Tage hat Bundestrainer Joachim Löw Zeit, die DFB-Auswahl auf die Mission Titelverteidigung vorzubereiten. Am Mittag treffen 19 der insgesamt 27 vorläufig nominierten Spieler in Südtirol ein. Die anderen reisen später nach. Am 4. Juni muss der endgültige Kader bekannt gegeben werden. Ob dann Kapitän Manuel Neuer dabei sein wird, ist offen. Deutschlands Nummer 1 hat seit September nicht mehr gespielt.
Ich weiß, dass er unglaublich engagiert und akribisch eben darauf hingearbeitet hat. Und ich bin weiterhin optimistisch und positiv, dass er das auch schafft.
Untergebracht ist der Weltmeister inmitten von Weinbergen in der Nähe von Bozen. In einem 5-Sterne-Hotel, genau wie vor 8 Jahren übrigens.
Nein, aber glaube nicht. Ich meine, dann hätten wir hier nicht herkommen dürfen, weil wir hatten zwar Erfolg hier, aber wir sind nur Dritter geworden und wir wollen uns natürlich mehr vornehmen.
Erst 2-mal konnte ein Weltmeister den Titel verteidigen. Ein weiterer Anreiz, sich entsprechend konzentriert auf das Turnier in Russland vorzubereiten.
Nicht jeder kann für immer ergiebig sein. Mit diesen Worten kündigte er vor 6 Jahren an, künftig keine Bücher mehr schreiben zu wollen, zum Entsetzen seiner Leser. Dabei war Philip Roth ein Vielschreiber, der in seinen Romanen in unnachahmlicher sprachlicher Eleganz, oft mit feiner Ironie und in melancholischem Grundton, den amerikanischen Traum entzauberte. Erbarmungslos ehrlich, aber stets doch dem Menschlichen zugetan, mit all seinem Makel. Nun ist diese große Stimme der amerikanischen Literatur endgültig verstummt. Thorsten Mack erinnert an Philip Roth, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist.
Seine Bücher schilderten die amerikanische Gesellschaft schonungslos. Philip Roth genoss den Ruf eines Provokateurs. Seine Werke verkauften sich millionenfach weltweit. Man steckt nicht mehrere Jahre Arbeit in ein Buch, nur um jemanden zu provozieren. Dafür müsste man einen noch seltsameren Charakter haben als ich. Bereits sein erster Roman, Goodbye Columbus, erregt 1959 großes Aufsehen. Seine Figuren stammen meist aus seinem eigenen Milieu. Roth wird 1933 in New Jersey als Sohn jüdischer Eltern geboren. Sein zentrales Thema sind seine Geschlechtsgenossen. Er erzählt von gebrochenen und verletzten Charakteren, beschreibt die Rolle des Mannes im heutigen Amerika.
I just feel that as a writer, I must be free.
Als Schriftsteller muss ich mir eine Perspektive erlauben dürfen, die weiter, dunkler und tiefer geht als die eines Sohnes, eines Ehemannes, eines Verwandten oder Freundes. Der Schriftsteller ist nicht der Freund seiner Figuren, er ist der Schriftsteller. Roth, ein manischer Schreiber, der kaum Interviews gibt und bis zu 10 Seiten täglich zu Papier bringt. Immer inspirieren ihn die Konflikte und Ereignisse der Zeitgeschichte. So verarbeitet er beispielsweise die öffentliche Empörung um die Lewinsky-Affäre in seinem gefeierten Bestseller Der menschliche Makel und thematisiert in einer Hauptperson des Buches die Traumata des Vietnamkrieges. Seine Romane sind Meilensteine der Bildliteratur. Roth gilt als großer Stilist. Ich stamme aus einer anderen Zeit, so komisch das auch klingen mag. Ich hätte nie gedacht, dass ich so einen Satz mal sagen werde. Aber weil das so ist, auch kulturell, habe ich immer noch Illusionen über die Literatur. Nicht, dass sie einen weiser, unschuldiger oder sexier macht, das ist mir egal. Mir geht es in meiner Arbeit nur um eins, etwas Schönes zu erschaffen. Dabei blieb Roth immer rücksichtslos gegen sich und seine Romanfiguren und gewann damit zahlreiche Literaturpreise. Der Nobelpreis blieb ihm zwar versagt, aber aus der Literaturgeschichte ist er nicht mehr wegzudenken.
Und eines der seltenen längeren Interviews hat Dennis Scheck mit Philip Roth geführt. Das sehen Sie am kommenden Sonntagabend im 1. in Druckfrisch. Alles andere als frisch bleibt es weiterhin im Norden, Sven Plöger. Wie sind denn die weiteren Aussichten?
Ja, also der Mensch im Norden erlebt im Moment hohe Temperaturen, stabiles Wetter wie selten. Leider fehlt es tatsächlich, und das sage ich schon seit Tagen wiederholt, natürlich an den Niederschlägen, die dringend gebraucht werden und weiterhin nicht in Sicht sind. Jetzt gucken wir zunächst mal auf die Temperaturen und da sieht man mal den 15-Tage-Trend für Hamburg, Werte von 27, 28 Grad und es geht danach nicht runter, sondern noch weiter rauf. Die 30-Grad-Marke können wir Dienstag, Mittwoch kommender Woche dann mühelos packen, wie gesagt, in Hamburg und im Mai. Und hier sehen Sie die Unsicherheiten. Und diese Unsicherheiten, die gar nicht so groß sind, die blenden wir jetzt bewusst mal weg an dieser Stelle. Und jetzt strecke ich noch und stecke vor allen Dingen noch den Trend München dazu. Sie sehen, im Süden war die feuchtere Luft, immer wieder Schauergewitter, der Süden tatsächlich temperaturmäßig hinter dem Norden. Da geht's dann aber auch rauf in Richtung Wochenende, Temperaturen von 28, 29 Grad. Aber es bleibt tatsächlich dabei, der Norden bleibt wärmer als der Süden. Im Süden im Moment auch noch weitere, zum Teil kräftige Gewitter, Baden-Württemberg, Bayern. Auch noch Regengüsse jetzt über Rheinland-Pfalz, unterwegs nach Westen. Dahinter können sich ein paar Nebelfelder bilden im Verlauf der Nacht. Es ist wechselnd bewölkt. Meistens morgen früh 11 bis 16 Grad, nördlich Schleswig-Holstein 9 Grad, auch im Umfeld der Mecklenburgischen Seenplatte nur 8. Morgen Vormittag die ruhigere Phase, immer noch im Süden mehr Wolken, ab und zu schon Tropfen. Nachmittags von Nordrhein-Westfalen bis Bayern wieder örtlich unwetterartige Gewitter mit Platzregen, mit örtlich sogar Hagel. Alles ein bisschen wie gestern am Dienstag. Temperaturen an der See 20 Grad, sonst bis 27, bei Gewittern niedriger. Wind aus Nordost, vor allen Dingen frisch an der See und weiterhin schönes Wetter im Norden. Im Westen und Süden Gewitter am Freitag, im Osten am Sonnabend. Der Maisommer, Ingo, geht also weiter.
Darüber freuen wir uns im Norden, auch wenn ich weiß, dass der Natur das Wasser fehlt, der Regen. Vielen Dank, ja. Sven Plöger. Das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit dem preisgekrönten Dokumentarfilm Im Rausch der Daten, der eindrucksvoll zeigt, wie das neue EU-Datenschutzrecht zustande gekommen ist. Um 0.20 Uhr meldet sich Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.